des Potenziales, der Töpfer mit den großen guten Händen, der hat zu dem gemacht mich, der ich bin. Was er beginnt, das wird er auch vollenden. Und so hat mein kleines Leben einen Sinn. Selbstannahme. Eine wichtige Aufgabe für jeden Christen. Zu unserem heutigen Vortrag in der Fastenzeit möchte ich Sie alle im Namen der Pfarre recht herzlich begrüßen. Herrn Pfarrer Magister Florian Sobokan. Unseren Regionalleiter vom Bildungswerk, Herrn Magister Christian Zettel. Und Herrn Dr. Reinhard Bücher. Ich wünsche Ihnen allen einen schönen und interessanten Vortrag. Danke.
Danke, Frau Bundesburg, und ich lasse Sie erst noch Sie reden.
Grüß Gott. Herzlich willkommen in der buckligen Welt.
Ja, danke. Bitte schön. Danke. Dankeschön. Also ich freue mich, dass ich eingeladen wurde. Ich freue mich, dass Sie, Frau Ungersbeck und Sie, lieber Herr Pfarrer, keine Kosten und Mühe gescheut haben, um eine neue Pinnwand, also eine neue Leinwand und Beamer zu organisieren, damit wir jetzt auch das Ganze gut sehen. Und ja, ich denke mal, ich steige gleich ein. Entschuldigung, dass ich zu spät gekommen bin, aber ich wollte nicht gefährlich in der Nacht noch überholen, weil ich wollte noch ankommen. Haben wir gedacht, lieber warte ich. Ja, das ist auch, da sind wir schon mitten im Thema. Ich hätte mich jetzt ärgern können und hätte mich fertig machen können, oder ich nehme eben die Situation so an, wie sie ist. Und das ist auch gar nicht so leicht. Also ich denke mal, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, manchmal könnten wir uns riesig ärgern, und dann ist unsere Aufgabe, dass wir die Dinge so annehmen, wie sie sind. Und da gibt es eben vier Schritte dazu, die ich Ihnen dann auch nachher noch zeigen werde. Also einfach logische Schritte, die man aber trotzdem mal verstehen muss, damit man merkt, aha, wenn ich diese vier Schritte gehe, geht mein Leben gut. Wenn ich diese vier Schritte nicht gehe, ist alles mühsam, ich ärgere mich narrisch und ich bin eigentlich auf Gott und die Welt und auf mich und auf alle angefressen. Und wenn es so ist, dann komme ich schlecht weiter. Und deshalb braucht man die Selbstannahme. Jeder von uns hat sich schon mit dem Thema beschäftigt, also eigentlich könnte jeder von euch jetzt statt mir reden, weil jeder wird sich schon mal gedacht haben, na, wer bin ich und was will, wie will ich, dass die anderen mich sehen und wie will ich sein. Und damit es passt, brauche ich mich als Reinhard, dass ich da gerade stehe. Und das werden wir uns jetzt da anschauen, wie wir gerade stehen können. Muss ich mal schauen, ob das funktioniert. Ne? Funktioniert nicht. Also, was ist eben diese Selbstannahme, was ist Selbstwert, Selbstbewusstsein, Selbstachtung, Selbstliebe, alles dasselbe, und das ist das Zeichen, dass wir gesund sind und dass wir zufrieden sind. Das sind eigentlich die zwei Begriffe. Wenn jemand krank ist, muss er auch seine Krankheit annehmen und damit wieder sich selber. Wenn jemand reich ist und nicht weiß, was er mit seinem vielen Geld tun muss, muss er das auch irgendwie überlegen, wie mache ich das jetzt, damit ich mich annehme mit der Sorge, wie es in der Bibel schon heißt, dass ich jetzt 10 Häuser bauen muss und so weiter und so weiter. Also alles das, egal wo ich stehe, egal was ich bin, ich muss schauen, wie ich es annehme. Wenn ich Kinder habe, muss ich es annehmen, wenn ich die schlimm sind, die muss ich annehmen, wenn die braven, werde ich leichter annehmen. Und so geht es einfach darum, wie kann ich mich in der Situation, in der ich bin, so Verhalten, das ich innerlich zustimmen kann. Und wenn ich das nicht kann, also wenn ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe, dann habe ich schwerer. Und wir werden uns dann noch genauer anschauen, warum es die Menschen schwerer haben, die sich immer über alles ärgern. Die sich immer benachteiligt fühlen. Hat Gründe, auch wahrscheinlich aus der Kindheit. Oder aufgrund von ganz schlechten Erfahrungen, von Verletzungen im Leben, also von Schwierigkeiten im Leben. Aber es hilft uns nichts, wenn wir ein schwaches Selbstwertgefühl haben, ist unsere Aufgabe, das schwache Selbstwertgefühl zu stärken, damit es nicht mehr so schwach ist. Und da gibt es auch unterschiedliche Sachen, die wir uns dann anschauen werden. Das Ziel ist jedenfalls, dass wir lebendige, frohe Menschen sind, und wenn wir das sind, dann verherrlichen wir auch Gott. Und lebendige Menschen wollen wach sein und nichts ausblenden, nichts verdrängen, nichts unter den Tisch kehren, sondern mit offenen Augen die ganze Wirklichkeit, die wunderschöne Welt und den anderen wahrnehmen. Und das Schöne ist, dass wir mit anderen zusammenleben können, dass wir Beziehungen leben können. Das ist ja das, was uns lebendig macht. Und wenn wir einsam sind, dann sind wir trotzdem nicht ganz einsam, weil dann gibt es auch Freunde und Verwandte und Bekannte, die uns auch wieder lebendig machen. Und das Wohlbefinden, was aus einem gesunden Selbstwert kommt, das kommt eben aus der Rücksicht auf unsere wesentlichen seelischen und körperlichen Bedürfnisse. Ich fühle mich nur dann wohl, wenn ich auch schaue, geht es mir gut? Bin ich körperlich gesund und bin ich psychisch gesund? Oder Matthäus Claudius, ein Dichter, hat gesagt, selig ist der Mensch, der mit sich in Frieden lebt. Es gibt kein größeres Glück. Wenn ich mit mir zufrieden bin, bin ich mit euch auch zufrieden. Und wenn ich mit mir nicht zufrieden bin und grantig bin, dann habe ich auch am Christian Daun was auszusetzen. Also jeder stellt sich die Frage, was bin ich mir wert? Wer bin ich? Und es ist total wichtig, dass wir über uns nachdenken, und deshalb freue ich mich, dass ihr euch heute Zeit genommen habt dafür. Also wir werden nicht mit einer strotzenden Selbstliebe geboren, sondern wir müssen sie uns erwerben, erarbeiten im Laufe der Kindheit und der Jugend. Wenn wir ministrieren, sind wir vorne und sind wichtig und fühlen wir uns toll. Und das kann wichtig sein für später. Wenn wir in der Schule gelobt werden, ist das auch wertvoll. Wenn wir Misserfolge kriegen, wenn wir geschimpfen von den Eltern, ist das auch wertvoll, weil dann merkt man, da müssen wir noch was verbessern. Ne? Also es geht einfach darum, dass wir daran arbeiten. Was hat das jetzt mit unserem christlichen Glauben zu tun? Der Selbstwert, das werde ich jetzt im ersten Teil machen, und im zweiten Teil werde ich dann auch noch auf die psychologischen Aspekte eingehen. Wie lange habt ihr denn Zeit? Was haben wir gar nichts gemacht?
Bis Mittag.
Ja. Ah, ganz schön mutig. Nein. Wirklich, war okay, passt. Also es ist auch immer Zeit zum Fragen. Ihr könnt es auch immer unterbrechen. Und ich mache zuerst den christlichen Teil und dann den psychologischen. Aber ich werde ein paar Folien überspringen, damit es nicht zu lang für euch wird und damit nicht die Frauen schimpfen, dass die Männer nicht rauskommen. Ja? Gut. Also, wer Christ ist, hat nicht automatisch ein positives Selbstbild. Aber eigentlich hat er allen Grund dazu. Als Christ ist er was Besonderes. Er ist ein Mensch, der weiß, dass ihn Gott liebt. Und das ist schon was ganz Kostbares. Nirgends sind die Würde und der Wert des Menschen tiefer verankert als in den ersten Zeilen der Bibel. Gott schuf den Menschen als sein Abbild. Als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Also wir sind Abbilder Gottes. Das allein kann uns schon total froh machen, wenn wir uns denken, boah, wenn ich jetzt da euch anschaue, schaue ich überall ins Gesicht Gottes. Und das Schöne ist, dass jedes Gesicht anders ist. Es gibt kein einziges Gesicht, das gleich ist. Auf der ganzen Welt nicht. Und deshalb sieht man, wie vielfältig Gott ist, und trotzdem erkenne ich in jedem von euch ein Stück von Gott. Ein Abbild von Gott. Das Bild kennt ihr wahrscheinlich, passt auch zur Fastenzeit. Wer kennt es? Der barmherzige Vater. Genau, richtig. Und ihr seht die zwei Hände, die zwei unterschiedlichen. Wisst ihr auch? Wenn ihr da schaut, das ist eine Männerhand und das ist eine Frauenhand.
Also Gott ist da auch Vater und Mutter. Und eben der Albrecht Dürer, dieser Maler, hat das eben so großartig gemalt, dass es eben die starke männliche Hand ist und die zärtliche weibliche Hand. Also es geht einfach darum, dass Gott den Menschen als ein Gegenüber schafft und Gott will mit uns Beziehung haben. Und wenn wir uns in der Früh in den Spiegel schauen, ja, dann ist gut, wenn wir zu uns sagen, kenne ich, wasche ich. Ne? Also egal, ob wir jetzt ein Pickel haben oder graue Haare oder so, wir sind auf jeden Fall nach Gottes Ebenbild gewaschen. Als Gegenüber, mit dem wir reden und Zeit verbringen. Und dieser Mensch, ich, schaue ich in den Spiegel und so ist es gut, dass ich so bin, wie ich bin. Und jetzt kommen wir zum ersten wichtigen Thema. Jeder kennt diesen Satz, ich lese ihn mal ganz vor. Das steht in Matthäus 22 und öfter auch schon im Alten Testament. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also wenn wir die zwei Gebote verstanden haben, haben wir die ganze Bibel verstanden. Steht da, hat der Jesus gesagt, steht im Alten Testament und steht mehrfach im Neuen Testament. Und jetzt ist das Spannende, wir brauchen unseren Nächsten nur so weit lieben, wie wir uns selbst lieben. Interessant, ne? Wenn ich mich selber nicht mag und wenn ich mich selber nicht liebe, wenn ich mir denke, selber, ah, ich bin ein Trottel und unmöglich bin ich, ja, dann brauche ich euch gar nicht lieben. Dann kann ich sagen, ich bin ein Trottel, ist jetzt auch Trottel. Ist es so? Ja, damit seht ihr schon, ich muss was ändern. Ich bin kein Trottel und ihr auch nicht. Aber wenn ich mich so fühle, dass ich unfähig bin und schlecht bin und mies bin, ja, ja, dann kann ich nicht zu euch sagen, ihr seid super. Weil ich mich selber so schlecht fühle. Und dann finde ich alle schlecht. Deshalb geht es darum, wenn ich mich gern habe, habe ich auch allen Grund, euch gern zu haben. Wenn ich existieren darf und sein darf, dürft auch ihr alle existieren. Und dann gibt es weniger Kriege. Dann gibt es weniger Streit. Wenn man von dieser Haltung ausgehen. Weil der Grund für Streit und für Krieg ist ja, der da darf nicht sein. Und der auch nicht. Und der auch nicht. Aber ich muss da sein. Das ist dann der falsche. Das ist die falsche Selbstliebe. Das ist dann ein Egoismus. Da kommen wir dann nicht noch drauf. Keine Sorge. Aber grundsätzlich, wenn ich mich mag, wenn ich mich annehme, wie ich bin, werde ich auch alle anderen leben lassen. Für die Philosophen unter euch eben dieser Kantsche Imperativ von Immanuel Kant, handle so, dass dein Handeln so sein kann, dass auch die anderen damit leben können. Also dass dein Handeln auch zur Gesetzgebung für die anderen sein kann. Darum geht's. Und wenn du nicht so lebst, dass es für die anderen auch passt, dann musst du was ändern. Oder die goldene Regel, nur das, was du willst, dass der andere dir tut, das mach auch dem anderen, dann wird es rennen. Wenn ich hier nur Ausnahme bin und ihr setzt die anderen, na, dann wird sie sagen, na, das geht nicht, was der Bücher da will. Der kann nicht dauernd Ausnahmen haben. Also es geht darum, dass wir gleichberechtigt sind. Und wenn ich mich gern habe, dann kann ich euch lieben. Das Wort Lieben, das Wort Leben, das Wort Loben, das Wort Laben und das Wort Leib ist alles eine Wortbedeutung im Deutschen. Es hängt also alles zusammen. Und Gottesliebe und Selbstliebe steht auf einer Stufe. Und Nächstliebe ist der Selbstliebe danach geordnet. Der Selbstliebe im richtig verstandenen Sinn. Ich kann den anderen nicht frei lieben, nicht frei lassen, wie er ist, wenn ich mich selbst nicht mag. Und da sind schon einige erste Fragen, die es auch für die Fastenzeit passen, da auch ein Stückchen nachzudenken. Wie kann ich mich mögen, wenn ich mich nicht mag? Wie geht das? Und wenn mir jemand anderer sagt, du bist okay, kommen wir da noch drauf. Oder was mag ich an mir? Zuerst fallen uns meistens ein, was ich nicht an mir mag. Zuerst fallen uns immer die schlechten Sachen ein und erst dann die guten. Aber drehen wir es mal um. Was mag ich denn an mir? Was ist denn gut an mir? Was kann ich denn gut? Was habe ich denn immer schon gern gemacht? Was hat mir immer schon taugt? Dann die nächste Frage, bin ich liebenswert? Wenn jemand sagt, nein, ich bin nicht liebenswert, ich bin nur zufällig verheiratet und eigentlich, ich weiß gar nicht, warum er mich gern hat. Ja, das gibt einen Grund. Jeder ist liebenswert. Jeder hat gute Seiten und gute Eigenschaften. Und da auch ein bisschen zu entdecken, wofür loben mich denn andere? Also jede Seele, jeder Mensch ist eine hochsensible Instanz, die leben und lieben will. Und der ureigenste Bereich, der unsere Wesensmitte ausmacht, diese Seele ist der ureigenste Bereich, der macht, das ist das Zentrum von uns, ist unser Herz. Ja? Der gehört zu jedem Menschen seit seiner Zeugung. Also die Seele ist unzerstörbar. Und die führt uns eigentlich immer zum Richtigen hin. Die zeigt uns auch, was gut und was nicht gut ist. Komme ich vielleicht nachher noch drauf. Selbstliebe ist nicht Egoismus. Also Selbstliebe ist diese Selbstakzeptanz, die Selbstannahme, das Selbstbewusstsein, was wir jetzt schon gehabt haben. Und Egoismus ist eigentlich dieses ängstliche Kreisen um mich selber, die Gier nach mehr, die Triebbefriedigung, ohne auf den anderen oder die anderen zu achten. Und da muss immer ich im Mittelpunkt stehen. Ich muss wichtig sein. Ich muss der Beste sein. Alle müssen mich loben. Alle müssen mich super finden. Was mit den anderen ist, ist mir wurscht. Hauptsache, ich bin super. Also Egoismus ist dann oft eine narzisstische Störung, welche auch nachher noch was dazu sagen. Es ist so eine Art Selbstverliebtheit, die eigentlich aus einem schwachen Selbstwert kommt. Wenn jemand unsicher ist, dann muss er sich größer machen, als er ist. Manche zumindest, vor allem Männer. Und die müssen eher sagen, schaut, wie super ich bin. Und im Herzen schaut es anders aus. Wenn ich aber auch als Mann sage, das bin ich und das bin ich nicht, so ist und so ist nicht, dann habe ich eine gesunde Selbstliebe. Weil sonst muss ich was verstecken. Also das ist so ungefähr der Narzissmus. Ja? Dass ich mehr in mir sehe, als ich bin. Ich glaube, ich bin ein Löwe, dabei bin ich nur ein Kotz. Aber wenn ich ein Kotz bin, dann darf ich ein Kotz sein und das ist ein guter Kotz. Ja? Also ich muss, das ist in Ordnung, ja? Oder Koda in dem Fall. Ja? Und das Blöde ist, wenn ich das verwechsel, ja? Kotz ist Kotz, Löwe ist Löwe. Ja? Aber manche denken sich, na, ich bin so nur Kotz, aber ich tue so, als wäre ich ein Löwe. Ja? Und das ist dann oft schwierig, weil das wird dann, hat dann nichts mit Selbstliebe zu tun, sondern mit Selbstüberschätzung. Ja? Gut, jetzt sage ich auch noch ein bisschen was zum Narzissmus, weil das so was Wichtiges ist, weil da auch so viel schief geht. Ja? Und wir brauchen das ein Stückchen, damit wir dann nachher wieder zum richtigen Weg kommen. Also es gibt zwei Typen vom Narzissmus. Der offensichtliche Narzisst, wo man schon anmerkt, das ist der, der immer das große Wort führt, der immer Recht hat, der immer weiß, was richtig ist und der eben distanzlos ist, der anzüglich ist, der unpassend reagiert, oft arrogant ist, der laut ist, der selbstdarstellerisch ist und in seiner Großartigkeit und Bestätigung immer die Zustimmung einfordert. Und er glaubt, was Großes für Gott zu tun, dabei tut er alles nur für sich. Alles, was seine Größe, seine Grandiosität trübt, wird nur nebenbei gestreift, als Problem nicht mal ignoriert. Also wenn jemand den kritisiert, dann diesen Menschen wird er sagen, gell, ist mir wurscht, ja, keine Zeit dafür jetzt. Ich muss mich um die wichtigen Sachen kümmern. Was kümmert mich das Problem von gestern? Also das ist schwierig, mit so einem Menschen auch zu leben, weil man kommt nicht zu dem Zubi. Und warum kommt man nicht zu dem Zubi? Weil er nach außen irrsinnig selbstbewusst erscheint und nach innen aber ganz geheim, versteckt, unsicher. Das ist wie ein Mensch, der so in so einer Röhre ist, ja? Wo es oben, also wo man nichts sieht, die Röhre ist gut versteckt und nach außen ist eine riesen Bühne und da wird alles Mögliche multimedial gemacht und keiner darf da oben in die Röhre reinschauen. Ja? Und wenn da oben jemand reinschaut und sagt, ah, da bist du unauffällig, ja? Dann ist er total böse. Weil er möchte nur, dass man das Außen, das Tolle sieht. Das ist der offensichtliche narzisstische Typ. Gibt es auch einen Prozess, wie jemand so auch heil wird und dann auch vom Egoismus hin zu einer gesunden Selbstliebe findet. Dann der zweite Typ ist der eher stille Typ, der seine Großartigkeit bedarf keiner Worte oder hat noch keine Worte. Also Distanz und Kontaktlosigkeit halten sein Selbstbild aufrecht. Mit so einem Menschen wird man nie warm. Ja? Der wirkt wie ein König, aber also bitte mir nicht zu nahe kommen. Ja? Also bitte schon mehr Abstand. Weil ich bin 5 Stockwerke drüben. Und bei kleinster Störung seiner ozeanischen Harmonie kommen Selbstzweifel und Minderwertigkeit auf. Und dann bin ich natürlich böse. Wenn da irgendjemand mich kritisiert und stört mich in meiner Königsherrschaft, na, dann sage ich, was fällt dir ein, dass ich mich da stört. Und nur in symbiotischer Berührungslosigkeit findet er Stabilität. Das ist, Symbiose heißt, ich brauche den anderen oder die andere, meine Ehefrau, dass ich stabil bin, also ich kann allein nicht stehen, ich brauche sie zum Umarmen. Die Umarmung dient aber nur dazu, dass ich nicht umfalle, aber ich kann keine Liebe geben. Die Umarmung wird meine Frau als kalt und leer erleben und wird sagen, du kannst jetzt woanders dich anhalten, weil bei mir brauchst du nicht anhalten. aber ich brauche sie, weil sonst glaube ich, ich falle um. Also eine symbiotische Berührungslosigkeit. Ich brauche den anderen, ohne dass ich ihm nahe kommen kann. Das ist eine große Not für diesen Menschen. Der ist weit weg von den anderen Menschen und ist sehr einsam. Also was sind die Hauptauffälligkeiten eines Narzissten? Er ist eher beziehungslos, man kommt nicht zu wie zu ihm. Er ist gar nicht so offen, er ist nur von sich überzeugt, aber du kannst ihn nicht von was anderem überzeugen. Er kann sich schlecht in andere Personen einfühlen. Ja, dann die Großartigkeit und das Imponiergehabe ist wichtig und sonst ist Langeweile und Leere. Und Ziel ist alles, was Erfolg und Beifall bringt. Und selbst bei hoher Intelligenz fällt die Neigung zu allgemeinen Plätzen auf. Es entsteht meist kein Dialog. Und hinter dem Schein ist eben, wenn ihr euch diese Röhre wieder vorstellt, hockt eigentlich jemand, der sehr ängstlich und klein ist. Also der Narzisst braucht immer Bestätigung, um sich wohlzufühlen. Bedürfnisse oder Wünsche kann er nicht direkt formulieren. Und Bedürftigkeit, Angst und vermeintliche Schwächen sind nicht nur von anderen, sondern auch vor sich selbst verborgen und werden nicht eingestanden. Ja. Uneinfühlsames Zunahetreten verbunden mit einer Aufwertung der Bedeutung des anderen und fehlender eigener Stellungnahme bewirkt dem Gegenüber oft eine Mischung aus Ärger über die Anzüglichkeit und Stolz über seine Bedeutsamkeit. Also der kann das nicht akzeptieren, dass man auch kritisiert wird. Das gibt es nicht. Ich überspringe jetzt ein paar Sachen. Was kann man jetzt machen, ja? Damit man von dem Narzissmus wegkommt? Da ist man kindlich stecken geblieben. Das sind oft Menschen, die in der Kindheit entweder verwahrlost aufgewachsen sind und sich alles selber hart erarbeiten haben müssen und dann gesagt haben, ich habe alles alleine gemacht, also können sie alle scheißen gehen. Ja? So hart. Das ist das eine. Oder das andere ist verwöhnt. Und Verwahrlosung und Verwöhnung ist dasselbe. Auch ganz spannend. Wenn ich total verwöhnt worden bin, bin ich genau zwar auf der gegenseitigen Seite, aber bin auch nicht beziehungsfähig, weil ich überhaupt nie zu mir gefunden habe, weil ich schon gefüttert worden bin, wenn ich nur den Mund aufgemacht habe, obwohl ich noch gar nicht gesagt habe, ich habe Hunger. Ja? Also das heißt, ich muss da nachreifen, weil das ist noch von der Kindheit her eine Störung, die ich dann im Erwachsenenalter nicht hinkriege. Ich leide dran, kann aber nichts ändern. Und dann geht es jetzt darum, dieses verletzte, gekränkte, verängstigte und somit unerfahrene Kind. Es geht darum, die Schwächen liebevoll und die Verletzungen, diese inneren Verletzungen und Beschämungen mitfühlend, aber in einer natürlichen Sachlichkeit und Selbstverständlichkeit aufzuzeigen. Ihn nicht noch brüskieren und ihn noch mehr demütigen, sondern eher verstehend sagen, ich sehe, dass du dich so schwer tust, aber der Weg ist, dass wir wieder gemeinsam einen Weg finden, dass wir wieder gemeinsam miteinander reden können, dass du auch mehr Gefühle kriegst zu dem, was ist und was nicht ist. Dass du das, was du als Kind nicht gehabt hast, und insofern sind jetzt Verletzungen gemeint, ja, dass du da auch Dinge nachholen kannst, in einer Beziehung zum Beispiel, ja, oder in einem Prozess mit anderen Menschen. Und der Weg ist, dass ich mich von meinem Größen selbst, also ich bin nicht so groß, ich bin ganz normal, so wie jeder andere, dass ich mich davon verabschieden lerne. Und das ist schwer, weil dann habe ich das Gefühl, ich habe gar nichts. Dann bin ich noch unsicher. Und diese gewonnene Beziehung zu sich und auch zu anderen bringt mich nicht nur dann in eine Leere und Einsamkeit, sondern ich sehe auch, was ich alles versäumt habe als Kind und als Jugendlicher und als junger Erwachsener. Und dann bin ich sehr traurig, kann auch ein Schock sein über das Versäumte. Und das kann mich dann auch in eine Depression stürzen, wo dann sogar Selbstmordgedanken kommen können. Das Gefährliche bei der Depression ist nicht nur, dass ich überhaupt keine Kraft habe und nicht mehr aus dem Bett komme und nichts mehr zusammenbringe und mich quasi geistig abmelde, sondern das Problem ist diese Suizidale, also die Selbstmordgedanken, die mich immer mehr verengen und wo ich dann das Gefühl habe, der einzige Ausweg ist, mich wegzuräumen. Und das hat jeder von uns, jeder, der zu wenig Serotonin im Gehirn hat, bekommt Selbstmordgedanken. Das ist nichts Böses und nichts Schlimmes, sondern das ist logisch. Wenn es im Hirn zu wenig Serotonin gibt, kriegt jeder von uns Selbstmordgedanken. Und das müssen wir erkennen und dagegen kann man was tun. Das heißt nicht, dass sich jetzt jeder umbringt, der Selbstmordgedanken hat, aber das Wichtigste ist dann, dass er mehr von diesem Botenstoff, von diesem Glückshormon, wie es auch heißt, Serotonin wieder bekommt. Und dann geht es ihm wieder besser. Und wenn ein Mensch einen Schock hat, wenn ein Mensch merkt, boah, das war bisher alles furchtbar, was ich gelebt habe und alles viel zu egoistisch und ich komme gar nicht zum anderen zu und so, kann das sein, dass er dann in eine Depression kommt. Wenn er das nicht aushaltet, kann sein, dass er sich wieder ins narzisstische Größen selbst flüchtet und sagt, könnt ihr mich alle gern haben, ich bleibe super und ich rede mit euch nichts. Also die Chance liegt darin, über das Annehmen und Aushalten der Depression in die Trauer zu kommen. Und das sind jetzt schon zwei wichtige Punkte, wo ich ganz am Anfang gesagt habe, wir brauchen vier Schritte, dass wir zu einem gesunden Selbstwert kommen. Der erste Schritt ist, gilt für alles, dass wir die Dinge, so wie sie sind, aushalten. Wenn ich meine Frau nicht aushalte, hilft mir das nichts, ich muss sie trotzdem aushalten. Also es geht darum, wie halte ich Dinge aus, die ich schwer aushalte. Wenn ich mich selber nicht aushalte, hilft mir das nichts, außer ich bringe mich um, was aber schlecht wäre. Ich muss mich aushalten lernen. Noch nicht annehmen, zuerst einmal nur aushalten lernen. Aushalten ist noch nicht annehmen. Aushalten ist nur sagen, es ist so, ich bin zwar unzufrieden, aber so ist es halt. Der zweite Schritt ist dann das Annehmen. Und das Annehmen, sage ich immer, ist das passive Fiat. Wenn ihr euch vorstellt, wie der Erzengel Gabriel bei der Mutter Gottes, wie sie gerade gebetet hat, reingerauscht ist bei der Verkündigung. Ja. Also, sagen wir, die hat da gebetet und da ist der Erzengel Gabriel, das ist ziemlich ausfüllend, der ist ziemlich riesig. Ja. Da kriegst du mal einen Schreck. Und sie erschrak über diese Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Und sie hat das ist eben dieses Annehmen, das passive Fiat, das hat sie nichts anderes gesagt als wie Aha. Und dieses Aha ist schon viel mehr als aushalten. Ich hätte auch sagen können, ja, und das stört mich jetzt und ich bin so sehr im Gebet und störe mich bitte nicht. Das hat nämlich der Zacharias gemacht. Also wenn ihr mal Zeit habt und ihr lest euch im Lukas das erste und das zweite Kapitel durch. Zuerst kommt der Zacharias, der eben Vater dann vom Johannes dem Täufer wird und dann kommt eben die Mutter Gottes. Ja? Und der Zacharias hat das gleiche erlebt. Der war ja auserwählt, ist durch Los gezogen worden, dass er ins Allerheiligste dürfen. Viele Priester damals haben nie ins Allerheiligste dürfen, ihr ganzes Leben nicht. Und er durfte es jetzt und dann war er endlich ganz wichtig, quartistisch super. Ja? Und dann kommt der Erzengel Gabriel und will ihm auch was verkünden, dass er einen Sohn kriegt. Ja? Und er hat dann gesagt, wenn du es durchlässt, lass mich in Ruhe, aber ich habe keine Zeit, ich bin jetzt ganz wichtig als Priester. Ja? Und dann hat der Erzengel Gabriel gesagt, ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und wenn du nicht glaubst, wirst du jetzt stumm sein bis zu dem Tag, wo das alles eintrifft, was ich dir jetzt gesagt habe. So nach dem Motto, gusch jetzt, erst wenn ich sage, erst wenn du mal zuhören musst, wenn du nichts mehr reden kannst, dann wird das geschehen, was ich will, und dann wirst du erkennen, worum es geht. Und er hat es nicht angenommen. Er hat nicht gesagt, aha, sondern er hat gesagt, na, Ruhe jetzt, ja? Jetzt bin ich dran. Aber das ist der zweite Schritt. Wir müssen zuerst aushalten, im ersten Schritt und im zweiten Schritt dieses Aha sagen. So ist es. Gut, ich nehme es einmal an. Ich kann eh nichts sehen. Und der dritte Schritt ist dann das aktive Fiat. Dieses Siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Das ist dann das tiefe innere Zustimmen, das tiefe Ja-Sagen. Also vom Aha zum Ja. Und Fiat ist im Lateinischen, heißt okay, es geschieht, es ist okay. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Und der vierte Schritt ist dann, dass ich mich mit den ganzen Schwierigkeiten, die ich gehabt habe, mit den ganzen traurigen Geschichten, mit den ganzen Dingen, die mich ärgern, dann versöhne. Und das, so ist es auch in der Paarbeziehung, so ist es auch bei anderen Geschichten. Ich kann mich erst versöhnen in der Tiefe, ich kann auch erst vergeben in der Tiefe, wenn ich zuerst diese ersten drei Schritte gemacht habe. Wenn ich zuerst ausgehalten habe, dass ich so bin, wie ich bin, oder dass die Situation so ist, wie sie ist, wenn ich es angenommen habe durch dieses Aha, und wenn ich tief innerlich zugestimmt habe, dass meine Frau so ist, dass meine Kinder so sind, dass mein Job so ist, dass die Welt so ist, dass meine Lebenssituation so ist. Und dann kann ich mich in der Tiefe damit versöhnen. Und dann garantiere ich euch, wenn ihr diese vier Schritte macht, aushalten, annehmen, zustimmen, versöhnen, dann habt ihr einen starken Selbstwert. Jetzt könnte ich ja nicht schon aufhören, wenn ihr wollt. Das ist nämlich wirklich eine meiner Hauptbotschaften. Aber wenn ihr wollt, mache ich noch ein bisschen weiter. Ja? Passt das? Ansonsten bitte mich abstoppen. Gut. Ja, beim Narzissmus geht es auch um die Integration der leidvollen Erfahrungen. Also wenn ich mir schwer tue mit der Selbstannahme, dann geht es darum, ich muss Beziehung zu meinen Schwächen aufnehmen. Nur Servus, ja? Das ist hart. Das heißt, ich brauche einen Bezug dazu, warum ich Dinge nicht hinkriege. Nur wenn ich mich damit auseinandersetze und das nicht immer wegschiebe, kriege ich einen stärkeren Selbstwert. Weil dann denke ich mir, aha, das hat ja einen Sinn, warum ich es nicht hingekriegt habe. Aha, ich bin eben, ich kann nicht beides sein. Ich kann nicht stark sein, unsensibel. Das geht sich nicht aus. Aber gut, dass ich stark bin. Dann bin ich halt nicht sensibel. Macht ja nichts. Gibt es andere Leute, die sensibel sind. Oder umgekehrt. Ich kann nicht gut zuhören und gut reden können. Gleichzeitig. Schon gar nicht. Also das heißt, also ich brauche einen Bezug und ich muss verstehen innerlich für mich, warum es so ist, wie es ist bei mir. Also sich ansehen und wieder annehmen, ja, zweiter Schritt, von den abgelehnten Anteilen von mir. Jeder hat Anteile an sich, die er nicht mag. Und genau diese Anteile, die ich nicht mag, die ich vielleicht auch beichte, jetzt in der Fastenzeit, sind die Dinge, die ich annehmen muss. Ich kann es beichten und Jesus nimmt sie weg, aber ich habe es nachher immer noch. Und ich kann Sachen ein Leben lang beichten. Das wird nie anders. Warum? Weil ich es nie angenommen habe. Wenn ich fremd gehe, muss ich mal überlegen, warum gehe ich eigentlich fremd? Was ist denn das Gute am Fremdgehen? So arg das jetzt klingt. Das Gute am Fremdgehen ist, dass ich merke, ich liebe meine Frau zu wenig. Ich muss jetzt da was ändern, sonst finde ich ja nicht mehr zu ihr zu. Das ist die Not. Das ist die Not, dass ich merke, ich komme da gar nicht mehr hin. Es ist ein abgelehnter Anteil, den ich jetzt ablehne, aber das sagt mir was, hey, ich muss mehr tun, dass ich meine Frau wieder finde, sonst verliere ich sie für immer. Versteht ihr? Also der Punkt ist, alles, was was mir schwerfällt, alle leidvollen Erfahrungen, auch alle Sünde, muss ich mal anschauen. Ich sage nicht, dass die Sünde gut ist. Ich sage nicht, passt eh Fremdgehen. Ich muss Fremdgehen ausprobieren, damit ich weiß, was ich integrieren muss. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ja?
Missverständnis.
Sondern es geht darum, dass ich merke, wenn ich so einen Gedanken habe, den ich dann auch beichten muss, unbedingt, kriege ich wieder Kraft, das nicht zu tun. Aber ich muss mir auch überlegen, gemeinsam mit dem Priester zum Beispiel, was ist denn da das Anliegen dahinter? Und ich mache das oft in den Therapien, auch mit gläubigen Menschen, die dann sagen, ja, das ist mir ganz klar und ich finde aber den Weg da nicht aus. Und nur beichten ist total wichtig, weil dann bin ich vor Gott wieder frei, aber ich muss nachher trotzdem den Weg ändern, sonst wieder nichts, sonst bleibt es immer gleich. Und ich kann den Weg nur ändern, wenn ich mal verstehe, warum es überhaupt so ist, wie es ist. Warum ich diese Sünde in mir habe, wo der Mangel ist. Und ich schaue oft auf die Sünden aufgrund von dem Mangel, der gestillt werden will. Nur zu sagen, ist schlecht und aus und wieder schauen, führt mich nicht weiter. Weiter führt mich, wenn ich erkenne, warum bin ich so grantig auf meinen Mann. Ja? Was ist der Grund, warum ich so grantig bin? Na, weil er so ist, ist ja klar. Ja? Aber da bin ich ja noch nicht am Punkt. Der Punkt ist der, was ist in mir, das mich grantig macht? Wenn ich ihn verstehe, wie er ist, bin ich nicht grantig, sondern kann ich ihn so heil lieben, dass er nicht diese schlechten Eigenschaften hat, die mich so ärgern. Versteht ihr? Also es geht darum, dass ich dahinter schaue, worum es eigentlich geht und das so in mir verstehe, wie ich bin. Also wenn ich dauernd, nehmen wir ein anderes Beispiel, wenn ich dauernd jammer, weil er sauft, wird er noch mehr saufen, weil ich dauernd jammer. Versteht ihr? Und deshalb geht es darum zu sagen, okay, es bringt nichts, wenn ich jammer, und ich sage jetzt nicht, ist gut, dass du saufst, sauf ruhig weiter, ja, alles in Ordnung, ja, sage ich überhaupt nicht, sondern weil er merkt, der jammert nicht mehr, muss er sich überlegen, ob er noch sauft, ja, weil es gibt keinen Grund mehr zum Saufen. Und dadurch ändert sich jetzt was. Er kann natürlich einen anderen Grund finden, ja, ist schon klar, aber dann geht es trotzdem darum zu sagen, ich muss jetzt annehmen, dass ich jetzt keinen Grund mehr habe, mir den Kummer runterzuspülen, weil sie so unmöglich ist. Sondern, die hat sich geändert. Ja? Das heißt, jetzt vielleicht ändere ich auch was. Vielleicht kriege ich auch Kraft, jetzt da einen anderen Weg zu finden. Ich muss an mir arbeiten, sie muss an sich arbeiten. Sie arbeitet schon an sich, hoppala, ja? Jetzt bin ich im Hintertreffen, jetzt kann man ja nachkommen. Gut, bei Frauen ist der Narzissmus oft verdeckt, zwar in Form von einer Depression. Das wirkt nach außen depressiv, weil ich merke, ich komme nicht durch. Ich erreiche meinen Mann nicht. Und weil ich ihn nicht erreiche, fühle ich mich minderwertig, zu wenig anerkannt. Ich strebe mich ein Leben lang pausenlos an, ich überfordere mich. Ich will was perfekt hinbekommen und er lobt mich immer noch nicht. Und dann leide ich natürlich dran. Wenn meine Leistung, meine Person oder mein Aussehen offensichtlich ihm nicht so gefallen und respektiert werden, wie ich es aber dringend als Frau brauchen würde, um an Sicherheit und Selbstwert zu gewinnen. Und das ist eigentlich eine Spirale, wo man sagen muss, nur wenn er mich lobt, kann ich mich annehmen. Nein, das hilft mir nichts. Ich muss mich mal selber annehmen, wie ich bin. Ich muss mir selber in den Spiegel schauen und sagen, okay, es ist so, wie es ist und ich bin zufrieden und ich lebe mal dann mein Leben. Und dann merkt er, endlich merke ich, dass sie selber ihren Weg geht. Das ärgert mich dann zwar, weil das war ich bisher nicht gewohnt, aber dann kann sich was ändern. Es kann sich erst was ändern, wenn ich nicht in dieser Beleidigtheit den anderen dauernd vor mir hertreibe oder mir nachschleife, je nachdem. Dann kommt auf die Beziehung dann an. Kommt darauf an, wer ist dominant in der Beziehung und wer ist eben nicht dominant. Der Dominante schleift den anderen immer hinterher und der Nicht-Dominante lässt sich dauernd ziehen und hängt sich noch fest dagegen, damit es schwer wird für den, der zieht. Aber es müsste nicht sein. Und das einmal sich zu überlegen, wer ist der Dominante bei uns in der Partnerschaft und wer ist der Nicht-Dominante und da sind wir gut ausgeglichen. Kann einmal der eine was besser und der andere. Das wären Hilfen, um da auch, dass jeder zu seinem Selbstwert kommt, den er hat und der ihm gebührt. Oder man reagiert besonders empfindlich auf Kritik, man steckt voller Selbstzweifel, man fühlt sich nicht schön, obwohl man schön ist. Reagiert auf Lebensirritationen mit den Grundmustern der Selbstabwertung, Depressivität und dann den entsprechenden Schuld- und Schamgefühl. Das ist auch ganz wichtig. Eine Frau, meistens eben Frauen, Männer sind da nicht so in der Gefahr, Männer sind eher in der narzisstischen Gefahr, habt ihr schon gemerkt, und Frauen sind eher in der depressiven, narzisstischen Gefahr, dass sie immer alle Schuld auf sich nehmen und sich immer schuldig fühlen. Immer Schuldgefühle haben, wo es gar nichts gibt. Das ist auch wichtig für die Beichte. Die beichten dann ständig Schuldgefühle und dann sollte der Priester sagen, gute Frau, das ist keine Schuld, das sind Schuldgefühle. Und ein Schuldgefühl ist keine Schuld. Warum ist es keine Schuld? Weil das ist nichts anderes als ein schwacher Selbstwert. Da geht es darum zu sagen, hey, du bist gut, so wie du bist. Ist in Ordnung. Du brauchst dich nicht schlechter machen, als du bist. Also da auch aufgebaut zu werden, nicht sich gedemütigt zu fühlen und nicht genug wertgeschätzt zu fühlen, sondern sich zu erkennen, dass es gut ist, so wie ich bin. Diese Frauen neigen dann auch dazu, sich überanzupassen und zu klammern und hoffen ständig auf Lob des Partners, das nie kommt. Was wieder total frustriert. Demut und Selbstliebe ist kein Widerspruch, sondern nur wenn ich um meine eigene Stärke weiß, muss ich sie nicht ständig unter Beweis stellen. So, ich schaue noch, dass es nicht zu lang wird. Ja, es gibt eine Fülle. Ja, vielleicht noch ein Wort zum, ihr könnt die Folie noch dann haben, die stehen auch auf meiner Homepage, dann kann ich euch dann geben. Also die Selbstverleugnung, wie es in der Bibel steht, muss man auch richtig verstehen. Also dieses Wort von Jesus, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, wird es gewinnen. Und diese richtig verstandene Selbstverleugnung ist eben diese Freiheit, Dinge herzugeben, sein Leben hinzugeben und ist nicht ein Widerspruch zur Selbstannahme. Ist nicht quasi ein Terrorist, der Selbstmordattentäter ist, weil er sein Leben durch einen Selbstmordanschlag verliert. Total falsch. Also ein Selbstmordattentäter in christlicher Sicht wird nie diesen Satz erfüllen. Das ist genau das Gegenteil. Also Selbstverleugnung ist das Gegenteil von echter Selbstliebe, auch nicht von Selbstverliebtheit, sondern das ist eigentlich eine tiefe Freiheit, weil ich mich angenommen, wie ich bin, bin ich frei, auch mich so zu präsentieren, wie ich bin und nicht anders, nicht mehr und nicht weniger. Das, was ich habe, gebe ich, was ich nicht habe, kann ich gar nicht geben. Ich brauche nicht Schein, also ich bin Sein, also ich bin ist ja Sein, und nicht Schein. Und Hindernisse für diese Selbstannahme ist ein falsches Gottesbild, ein leistungsorientiertes Gottesbild, wo ich dauernd was für Gott leisten muss und nicht der barmherzige Gott ist, der mich einfach annimmt ohne Leistung. Ich bin von Gott geliebt, vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Echter Schuld, nicht Schuldgefühl. Ich bin von Gott geliebt vor aller Leistung und trotz aller Schuld. Oder Hindernisse können auch schlechten Erfahrungen eben von den Eltern gewesen sein, wo Gott Vater dann auch verstellt wird, wo ich keinen Bezug kriege zu Gott Vater, weil ich ganz schlechte Erfahrungen mit meinem eigenen Vater gemacht habe. Das meine ich eben mit diesen Verletzungen in der Kindheit. Das sind keine Wunden mit dem Messer, sondern das sind innere Stöße ins Herz. Ja. Und da braucht es Heilungsseminare. Ja. und habe ich auch ein Heilungsseminar jetzt wieder in Hinkerfeld, weil die Nachfrage da so groß ist, diese Heilung der 8 Lebensphasen. Ja? Das ist über von Leichnam. Und da geht es darum, dass man wirklich von der Geburt bis ins hohe Alter sich alles anschaut, wo hat es in meinem Leben solche Schwierigkeiten und Hindernisse und eben innere Verletzungen gegeben, dass ich deshalb nicht mein Leben in Frieden leben kann. Weil ich ständig, also Beispiel, ich bin als Kleinkind eben nie umarmt worden und deshalb kann ich kein Vertrauen entwickeln. Ich hab in Gott und die Welt und in meinen Partner und niemand, ich habe zu niemand Vertrauen, weil ich nie erfahren habe, was es heißt, umarmt worden zu sein. Zum Beispiel, ja. Also da gibt es viele, viele Dinge. Oder mein Willen ist gebrochen worden im Kindergartenalter und deshalb kann ich mich nie entscheiden. Weil damals mein Willen gebrochen worden ist. Damals als Dreijähriger ist es, oder als Zweijähriger ist es leicht, meinen Willen zu brechen. Weil da war mein Vater stärker, der hat mich einfach beinahe unterdrückt und bis heute immer schwer zum Entscheiden. Und der Grund ist, weil damals mein Wille gebrochen wurde. Also da gibt es viele Dinge, die man in einem ausführlichen Seminar auch mit Gebet und mit Vorträgen und mit Beichte und sieht man dann eh, wie es da ist, dann halt durchackern. Ja? Und das Ergebnis ist immer, dass den Leuten nachher besser geht, weil sie merken, deshalb, ja? Jetzt ist leichter. Gut, dann diese ganzen Festlegungen, die sind auch Teil vom Seminar. Ja? Wenn mir meine Mutter gesagt hat, du bist zu allem zu blöd, das kannst du nicht, das wirst du nie können und aus dir wird nie was, ja? Ja, dann ist das eine Festlegung, die ich mir mitnehme und die ich dann ständig noch, jetzt als Erwachsener, immer noch denke, ich kann eh nichts, hat eh keinen Sinn. Bis heute. Obwohl es gar nicht stimmt und ich bemühe mich und habe immer das Gefühl, naja, es war eh nichts. Was ich da jetzt kann, ist eh nichts. Warum? Weil es als Kind mir so tief reingesackt worden ist und ich das eben als Festlegung dann für mich fix wahrgenommen habe. Das ist auch ein wichtiger Satz. Nur wenn ich mich vom anderen geliebt, bestätigt und angenommen weiß, kann ich mich selbst annehmen. Ansonsten komme ich schwer aus. Ich brauche natürlich eine Urerfahrung der Liebe vom anderen. So. Das überspringen wir, überspringen, überspringen, überspringen wir. Jetzt gehen wir noch zu den. Wie lange gibt es heute noch? So. Viertelstunde noch? Oder braucht es kurz eine Pause? Oder gibt es Fragen? Wie spät ist es?
5:05.
Also Viertelstunde, 20 Minuten geht noch?
Ja.
Dann können wir noch Fragen machen. Gut, also, jetzt in dem Teil werden wir ein Stück mehr auf uns jetzt auch nochmal schauen, was uns hindert an einem guten Selbstwert. Also das Selbstbild ist das Bild, das ein Mensch von sich macht. Also wie beschreibe ich mich? Und diese Selbstbeschreibung, wenn ihr euch mal hinsetzt, ja, und euch einfach beschreibt, so seht ihr euch. Und dann gebt ihr mal eurem Partner oder irgendeiner guten Freundin oder einem guten Freund einen Zettel und sagt, er soll mich beschreiben. Ja? Und dann legt ihr mal nebeneinander. Ja? Und wenn ihr denkt, bitte, wer ist denn das? Das ist ein ganz anderer. Dann habt ihr eine starke Unterscheidung zwischen Selbstbild und Fremdbild. Wenn das ziemlich gleich ist, ja, dann wisst ihr, okay, so bin ich. Also wenn die Beschreibung ist, ich bin wütend, aufbrausend, unmöglich, katastrophal und ungut, ja, dann wisst ihr, okay, das ist nicht leibend, aber das ist ziemlich konkret. Ja, die anderen erleben mich auch so wie ich. Okay, aber wenn ich mich als super spitze, liebevoll und großartig erlebe und die anderen erleben mich als brutal, lieblos und hart, dann muss ich mal so was überlegen. Ja. Und jetzt geht es darum, zu sagen, okay, bei aller Selbstkritik, ohne dass ich mich abwerte, geht es darum, ich mag mich so, wie ich bin. Auch mit meinen Schwächen und Fehlern. Ja, ich bin oft lieblos, oder ich bin oft aufbrausend, ich bin oft cholerisch, Heißt es nicht, dass ich jetzt damit meinen Schwächen und Fehlern sage, Hackerl, ich bin halt so, passt, die anderen müssen halt leiden. Aber es ist einmal gut zu wissen, aha, so bin ich. Und jetzt geht es dann die zweite Frage, will ich so bleiben? Was kann ich ändern? Warum kann ich das nicht ändern? Wahrscheinlich, weil ich zu wenig Selbstwert habe. Also wichtig ist, dass zur Akzeptanz und zur Wertschätzung der eigenen Person auch die Wertschätzung von anderen Menschen hinzukommt. Wenn die alle sagen, super, dass du so gewalttätig bist, wir freuen uns, dann kann ich so bleiben. Wenn alle sagen, wäre echt super, wenn du es änderst, weil das belastet die ganze Familie und ich merke, ich kann es nicht ändern, keine Ahnung, wie das geht, dann brauche ich halt Hilfe von außen. Aber das ist schon ein Riesenschritt, dass ich das einmal erkenne. Also die einfache Formel für ein gesundes Selbstwertgefühl heißt, ich bin okay, du bist okay, ihr seid okay und wir alle sind okay. Also ich nehme mich an, ich nehme dich an, Christian, ich nehme euch alle an und damit ist dann die Möglichkeit geschaffen, wenn ihr es genauso seht wie ich, dass wir uns alle annehmen. Und dann können wir miteinander in Frieden leben. Das heißt nicht, dass ich euch alle super finde. Das heißt nicht, dass ich sage, Friede, Freude, Eierkuchen, ist jetzt eh alle leibend, passt schon so. Ja? Ich kann schon sagen, nein, ich differenziere dann. Aber grundsätzlich nehme ich einmal jeden von euch so an, wie ihr seid. Auch mit euren Fehlern, euren Schwächen und ich akzeptiere dich so, wie du bist. Gut, was schwächt jetzt an meinen Selbstwert? Wenn ihr mich nicht akzeptiert, wenn ihr mich demütigt und herabwürdigt, wenn ihr mich nicht lobt und mich nicht anerkennt, wenn ihr sagt, unmöglich der Bücher, also letztklassig und destruktive Kritik, man kann auch in der Beziehung, wie kann man eine Beziehung sicher zerstören, gibt es 4 apokalyptische Reiter, dass ich die Beziehung garantiert zerstöre. Und zwar, das ist persönliche, abwertende Kritik, verletzendes Verhalten, totale Verachtung und Hass. Also wenn ich das mache bei meinem Partner, weiß ich, dass ich in einem halben Jahr allein lebe. Aber ihr spürt schon, wie brutal das ist. Ja? Da geht es nur noch darum, schlecht dich. Ja? Da ist mein ganzes Wesen schlecht dich. Und das ist furchtbar. Und das ist destruktive Kritik. Und natürlich schlecht ist mein Selbstwert, wenn ich merke, mein Partner hasst mich. Ja? Und Hass ist immer schlecht dich. Ja? Während Wut ist, können wir wieder reden, jetzt reden wir endlich miteinander. Ja? Das ist Wut, da gehe ich zu mir. Da will ich nur Beziehung. Aber beim Hass ist schlecht dich. Das ist ein Riesenunterschied. Und die Wut schwächt meinen Selbstwert nicht, weil dann merke ich, okay, wir sind zwar nicht grün, sondern rot miteinander, ja, aber wir reden wenigstens noch. Während beim Hass habe ich überhaupt keine Lust mehr zu reden. Woran kann ich einen verletzten Selbstwert erkennen, wenn ich tief getroffen bin, wenn mich mein Partner voll verletzt hat? Woran kann ich das erkennen? Dass ich verstumme, ich sage nichts mehr, hat eh keinen Sinn, mir reicht's, ich spüle es mit Alkohol runter oder ich gehe einfach weg, sozialen Rückzug geben, ich rede mit niemandem mehr drüber, ich werde zum Außenseiter, ich behalte es für mich, ich habe zu nichts mehr Lust, keine Motivation mehr, ich werde passiv, ich resigniere oder ich fange an zum Nörgeln und bin nur noch der alles schlecht redet. Dann geht es noch weiter sogar mit aggressivem Verhalten, Machtgier, eben der Narzissmus und dann gibt es noch weitere Persönlichkeitsstörungen, kann ich jetzt nicht darauf eingehen, aber das ist immer häufiger, vor allem bei den jungen Menschen, dieses Hysterische oder das Ambivalente oder emotionale Instabilität sind die Borderline-Personen, die sich selbst alles wieder zerstören. Sobald ein Borderline-Jugendlicher vor allem eine Beziehung beginnt und das eigentlich gut geht und man sich denkt, hey super, endlich hat er Beziehung gefunden, muss er sich selbst wieder zerstören. Und beendet die Beziehung wieder, auf brutale Weise oft, ja, indem er eben fremd geht oder indem er den anderen so niederträchtig abwertet, dass sich die Beziehung wieder löst. Und diese Menschen sind beziehungsunfähig. Und dahinter steckt ein ganz stark verletztes Selbstwertgefühl. Aber darüber können wir jetzt noch nicht im Detail eingehen, aber Das ist für Jugendliche ein zunehmend stärkeres Problem. Auch das ganze Suchtverhalten ist auch hier bei der emotionalen Instabilität zu finden. So, was kann ich tun, damit ich meinen Selbstwert aufbauen kann? Was sind so Kennzeichen einer starken, das nennt man eben dann Selbstwirksamkeitshaltung, ist wurscht jetzt, sondern es geht einfach darum, was tue ich. Also einmal, dass ich mir positiv Dinge auch vorsage, dass ich mich positiv motiviere. Ich kann das lernen, ich schaffe das. So hat der Obama seinen Wahlkampf gewonnen, durch das positive Yes, we can. Das war einer der Hauptgründe. Ich vertraue in die Gestaltungsmöglichkeiten. Das war jetzt beim Trump ja auch. Die versuchen natürlich immer dann auf Nationalismus ganz stark einzugehen und versuchen zu sagen, wir sind Amerika, wir sind super. Ja? Und im Endeffekt wird dadurch eben dann das kollektive Selbstwertgefühl gestärkt. Aber hier im Persönlichen ist es genauso. Die sind ja psychologisch total geschult, die Politiker. Ja? Und deshalb wirkt das auch. Aber wir für uns müssen sagen, das ist ja nichts Schlechtes, ja? Dass wir uns Dinge positiv zusagen. Ich brauche jetzt nicht sagen, es ist super, dass du gewalttätig bist, das wird schon. Die Kinder brauchen ja jeden Tag ihre 5 Pflichtwatschen. Das hilft nicht so viel, ja? Wenn ich mal Dinge positiv einrede, die nicht gut sind. Aber es gibt Dinge, die gut sind. Und um die geht's. Die überzeugen, dass ich Probleme lösen kann, dass ich Hindernisse überwinden kann. Dass ich schwierige Aufgaben und Ziele als Herausforderungen und Möglichkeiten sehen kann und es schaffen kann. Oder eben, dass ich nicht schnell aufgebe bei Hindernissen. Aus Fehlern lerne ich, das nächste Mal mache ich es besser. Ich nehme es mit Mut und Zuversicht in Angriff. Also das sind alles Dinge, wo ich merke, ja, ich will da durchkommen, ich will da rauskommen, ich habe jetzt noch die Kraft, ich bin noch nicht zu erschöpft, deshalb haue ich mich da rein. Und was ist eben das Gegenteil, eine Schwache, ist, wenn ich sage, kann man eh nichts machen, mir ist wurscht, ich bin halt nicht gescheit und begabt genug, das wird eh nichts mehr. Und dasselbe, also das ist, Misserfolge und Fehler werden schwer oder erst nach längerer Zeit weggesteckt. Das bestätigt die eigene Überzeugung, dass ich ein Versager bin und so weiter. Das schwächt mich noch mehr. Also ich muss da auch wirklich dagegen kämpfen. Wenn ich merke, mein Partner macht mich nur schlecht und dauernd nur runter, der verstärkt dauernd diese schwache Selbstwirksamkeitshaltung. Ich werde immer kleiner, 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 immer mehr belastet. Dann muss ich dagegen arbeiten. Weil sonst habe ich das Gefühl, ja, kann mir nichts machen. Kann mir Kleider schießen. So, jetzt noch als Abschluss diese 11 Säulen von einem gesunden Selbstwert. Also die erste Säule ist, es ist okay, so wie ich als Reinhard bin, als Person bin. Und da, ich mache jetzt nicht alles, sonst dauert es lang, sondern nur einfach diese Reflexionsfragen, welche Stärken habe ich und welche Schwächen habe ich. Und beides ist okay. Das heißt nicht, dass die Schwächen super sind, sondern das heißt, wenn ich hinschaue, ist die erste Möglichkeit und die erste Chance, dass ich Dinge ändern kann. Gibt es auch ein schönes Gebet. Herr, gib mir die Kraft, die Dinge zu ändern, die ich ändern kann. Gib mir die Gelassenheit, die Dinge so stehen zu lassen, wie sie sind, weil ich sie nicht ändern kann. Und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Oder der Satz vom heiligen Ignatius, handle so, als ob alles von dir selber abhängen würde und vertraue so, als ob alles von Gott abhängen würde. Ist auch wieder beides, ja? Also ich muss selber schon meins tun, aber ich vertraue voll, dass Gott alles für mich macht. Gleichzeitig. Und dann bin ich auf einem guten Weg. Das ist so wie auf einem Grat, wenn ich auf den Berg gehe, ich kann auf die linke Seite rauf und auf die rechte Seite und ich muss immer austarieren, dass ich weder nach links noch nach rechts falle, aber ich habe beides im Blick. Ich habe immer links und rechts im Blick. Also, erstens Bejahung meiner Person. Zweitens Bejahung des bisherigen Lebens, so wie mein Leben gelaufen ist. Und wo es nicht ist, Heilung der 8 Lebensphasen. Was war gut in meinem Leben, was ist nicht so gut gelaufen, welche Schlüsse und Lehren ziehe ich aus den negativen Erfahrungen? Wo brauche ich Heilung? Wo brauche ich Unterstützung? Wo brauche ich auch Gebet? Auch Heilungsgebet, auch Befreiungsgebet, auch unterstützendes Gebet in meinen Nöten. Wo brauche ich Trost? Da ist auch der ganze Bereich der Beichte. Habt ihr schon mal eine Lebensbeichte gemacht? Dann macht euch mit dem Pfarrer mal 2 Stunden aus, ja, weil so lange wir es brauchen. Und geht es wirklich vom Beginn eures Lebens Jahr für Jahr durch. Und da kann auch sein, dass da kleine Kindersünden auf einmal hochkommen. Ja? Dass ich meiner Mutter als Kind den Zucker gestohlen habe. Ja? Denkt man sich, das ist ja lächerlich, das ist eine Kindersünde. Ja, aber wenn es der Geist Gottes heraufschwemmt aus meinem Unbewussten, dann kann das sein, dass das ein Hindernis ist für die weitere Entwicklung. Also solche Dinge, die so hochkommen plötzlich, ja, sollten wir sehr ernst nehmen. Auch nur ein Beispiel, ein Freund von mir ist auf der Autobahn eben in Deutschland mit 180 gefahren und hat auf einmal so die Stimme gehört, prüfen wir, ob die Bremsen funktionieren. Und er denkt sich, Blödsinn, warum sollen die Bremsen funktionieren? Ja, leere Autobahn, alles wunderbar. Und dann hat er nochmal gespürt, prüfe jetzt wirklich, ob die Bremsen funktionieren. Ja? Und hat draufgetreten und ist ins Leere gestiegen. Und dann hat er natürlich alles ausgekuppelt, hat ausgerollt, ja? und ist dann eben mit 180 rollt ziemlich lang, ja? Hat nichts bremsen können, nichts. Und wie er dann endlich ausgerollt ist, hat er gesehen, wie da vorne ein Unfall war. Ja? Und den hätte er nicht erpackt. Ja? Oder eine andere Freundin von mir hat in Salzburg beim Hauptbahnhof bei einer Ecke gespürt, geh jetzt schnell auf die Seite, ja? Die ist am Gehsteig gegangen, ja? Und sie denkt sich, wieso, ich bin da eben Gehsteig und das ist schon die Hausmauer, warum soll ich auf die Seite gehen, ja? Und auch wieder ein zweites Mal, geh jetzt wirklich auf die Seite und sie hat sich wirklich an die Wand gedrückt und ist ein Auto ins Schleudern gekommen und ist an ihr so knapp vorbeigefahren. Und ist ihr nichts passiert, überhaupt nichts. Das Auto ist nicht vorbeigerast, irgendwo dann reingefahren und ist nichts passiert. Die wäre sonst komplett mitgenommen worden. Also auch auf solche Stimmen hören, ist urwichtig. Weil, also ich sage, das ist sicher die Stimme vom Schutzengel und wir müssen einfach auf die Stimmen vom Schutzengel hören, weil der hilft uns in den entscheidenden Situationen.
Also ich darf etwas einwerfen. Ja. Ich bin gestern auf einer Neustadt gefahren in der Früh und ich fahre die Strecke sehr oft und ich stehe immer bei derselben Ampel, bei derselben Kreuzung und schaue immer auf die Häuser. Und gestern, ich habe so diese Stimme gehört, weil ich schaue da mal genau das Haus an. Und ich schaue da hin, hängt eine Tafel dort, am 14. März 1945 war ein Bombenangriff, genau bei dem Haus und 100 Menschen wurden darin getötet. Und ich habe gedacht, das ist halt für ein Tag, der 14. März. Also das war mir wirklich der
Stark, Schauer, stark. Über den Sprich, bet für diese Leute. Ja. Stark, ja. Genau. Eben, also es ist super, wenn wir uns führen lassen vom Geist Gottes, kann er uns ganz viele Sachen zeigen. Schön, danke. Ja. Gut. Dritter Punkt von den 11 Punkten, der richtige Umgang mit Abschieden. An nichts hängen bleiben. Ist schwer und wir brauchen dann auch eine gescheite Trauerkompetenz und brauchen auch Trost. Und eigentlich ist der Tröster und es gibt viele Menschen, die haben die Gabe des Tröstens. Wir dürfen zu anderen Menschen gehen und sagen, hey, tröst mich, ich bin urtraurig. Das dürfen wir sagen. Und wir werden dann echt getröstet. Aber was ist dann wirklich wichtig in meinem Leben? Was ist noch zentral? Was bleibt noch über bei so schweren Abschieden? Und bei Beziehungskrisen, wo wir fast schon auseinander waren oder wo wir schon auseinander waren und dann wieder zusammenkommen, das kann auch ganz wichtig sein für die Beziehung, dass wir dann wissen, ja, wir können wirklich zusammen, durch dick und dünn. Ja. Welche Abschiede habe ich schon in meinem Leben gemeistert? Auf welche Art und Weise habe ich Abschiede gemeistert? Was war wichtig in meinem Leben und welche Ziele möchte ich noch erreichen? Dann die Bejahung von Entwicklung und Veränderung. Unser ganzes Leben ist Veränderung. Und es geht wirklich darum, Neues kann sich dann entfalten, wenn Altes und Überholtes nicht krampfhaft festgehalten, sondern losgelassen wird. Das ist auch ein Geheimnis, weil wir denken uns, das gibt es ja nicht und darum und wie soll das jetzt werden und Hilfe und ich habe mich jetzt schon so dran gewohnt. Aber Es hilft nichts. Unser Leben ist Veränderung. Festhalten tut nur noch mehr weh. Je schneller ich bereit bin zu sagen, okay, ich lasse es los, desto schneller habe ich wieder offene Hände, dass ich wieder was Neues hineinkriegen kann. Und wenn ich sage, nein, das brauche ich alles und das kann ich alles nicht hergeben und das muss ich alles festhalten, desto schwieriger wird es, dass ich was Neues kriege. Was waren die wichtigsten Veränderungen in meinem Leben? Sich das auch einmal aufzuschreiben. Wie habe ich das gemeistert, die Veränderungen? Bin ich bis heute noch angefressen auf die Veränderungen? Oder habe ich gemerkt, boah, aus jeder Veränderung ist nachher was Besseres geworden? Gott sei Dank, bin ich froh. Gut, dass diese Beziehung zu Ende gegangen ist. Das wäre nichts gewesen. Oder gut, dass ich den Job verloren habe. Das wäre nichts gewesen. Gut, dass ich wegziehen habe müssen von dem Ort. Und welche Veränderung möchte ich aktiv in Angriff nehmen? Gibt es da was? Oder denke ich mal, es kommen nicht nur Veränderungen, ich warte mal ab. Ja? Kann auch sein. Aber wichtig ist, dass ich das bejahe, dass ich was tue. Dann Mut zum Neubeginn. Fünftes. Veränderungsprozesse brauchen Zeit und Geduld. Wenn ich einen Trauerprozess habe, der wirklich tief geht, zum nahen Angehörigen, wie lange braucht so ein Trauerprozess aus eurer Erfahrung?
Ja.
Genau. Also unbedingt. Alles, was drunter ist, holt euch dann eh wieder ein und macht nichts. Also man kann auch einmal sagen, ich unterbreche mal kurz, aber es holt mir ein. Ja. Ist auch in Ordnung. Darf sein. Was interessiert mich am Neuen und wie kann ich Ängste überwinden? Ängste sind natürlich das, was mich am meisten bremst. Und auch ein Satz, ich halte auch viele Vorträge nur über Angst, auch ganze Tagesseminare, aber in einem Satz zusammengefasst, ich muss durch jede Angst durchgehen. Ein Beispiel, wenn ich einen Autounfall gehabt habe und mich nie mehr ins Auto setze, weil ich so zitter am Lenkradl, werde ich nie mehr Auto fahren. Also sobald das Auto wieder fährt und sobald ich auch wieder halbwegs hergestellt bin, ja, muss ich wieder Auto fahren, weil sonst fahre ich nicht mehr. Also ich muss durch jede Angst durchgehen. Und dann wird die Angst am Anfang noch da sein, braucht man nicht wundern, und dann wird es weniger. Und damit ich gegen eine Angst ankämpfe, muss ich 30 Mal was anderes tun. Wenn ich Angst vor Spinnen habe, muss ich 30 Mal mir Spinnen anschauen und sagen, sind ihr lieb, die Viecher, ne? So lieb. Also, wenn ich das nur einmal sage, so, boah, jetzt habe ich es geschafft, ja? Und dann wieder 29 Mal sage, boah, furchtbar grausig, die Viecher, dann wird sich nichts ändern. Sondern ich muss, oder wenn ich nicht Raucher werden will, ja, auch um sich Dinge abzugewöhnen, kommen wir jetzt zum Suchtthema, muss ich auch 30 Mal sagen, bin ich froh, dass ich nicht Raucher bin. Ich will nicht Raucher sein. Mindestens 30 Mal. Erst dann kapiert mein Hirn, weil unser Hirn ist so langsam, ah ja, jetzt bist du nicht Raucher. Und bis es ganz im Unbewussten ist, gibt es x verhaltenstherapeutische Studien, muss ich 7000 Mal gesagt haben, bin ich froh, dass ich nicht Raucher bin. Dann erst habe ich keine Gefahr mehr, wieder Raucher zu werden. Aber 30 Mal brauche ich als Minimum, dass ich überhaupt nicht sofort das Spielen zum Schreien anfange. Ist arg, 7000 Mal ist viel. Aber wenn ich mir das jeden Tag 50 Mal vorsage, bin ich schneller fertig. So ist es, so ein tickter Mensch. Ja? Ja, dann nach bestem Wissen und Gewissen handeln ist auch ein Schritt zu mehr Selbstwert kommen, weil ich kann mir dann wirklich sagen, ich habe mich echt bemüht. Ich habe nach bestem Wissen und Gewissen, nach allen moralischen und ethischen Werten, habe ich meine Entscheidungen und Handlungen gesetzt. Und das stärkt mich, weil das ist eine Art Sicherheitspolster, wo ich weiß, das passt. Es fördert Selbstsicherheit und Selbstzufriedenheit. Ich weiß, ich bin auf einem guten Weg. Dann siebtens, wie erreiche ich ein Ziel? Wenn ich ein Ziel erreicht habe, und sei es nur ein Zwischenziel, denke ich mir, bah, jetzt kannst du ein Bier aufmachen. Ja? Jetzt hast du das gut hingekriegt. Das, also, auch wenn ich Ziele erreiche, auch mich belohnen und auch wirklich auch ein Ziel feiern. Nicht sagen, ja, das habe ich jetzt erreicht und schnell zum nächsten. Ja? Sondern auch dankbar sein, dass ich es erreicht habe. Das ist Balsam für unseren Selbstwert. Wenn endlich was gelingt, ich habe für eine schwere Prüfung gelernt, ich habe sie erreicht, danke Jesus. Ja? Und jetzt, gehe ich aus Dankbarkeit in eine Messe und trinke nachher einen Wein oder was immer. Welche Ziele habe ich schon erreicht in meinem Leben? Habt ihr das schon mal gefragt? Oder habt ihr einfach, wie soll ich sagen, so Ziele so nebenbei mitgenommen? Aber was habt ihr schon erreicht, wo ihr sagt, bin ich froh, dass ich es erreicht habe? Super, dass ich das erreicht habe. Und was hat mir bei der Zielerreichung geholfen? Mein Fleiß, meine Mama, meine Ehefrau, weiß nicht was, ja? Gott. Und welches Ziel stelle ich jetzt als nächstes an? Heute hat irgendeiner in der buckligen Welt, in der Zeitung ist gestanden, der Fastenvorsatz, ja? Und der hat wirklich in der Zeitung gesagt, also ich verzichte die ganze Fastenzeit auf Tofu. Sag ich, super, das ist der große Verzicht. Also ich meine, wenn er nur anstellt, dass er auf Tofu verzichtet, ja, wo er eh nie Tofu isst, das ist kein großes Ziel. Klingt zwar lustig, ja, aber eigentlich, ja, worum geht's denn? Ja?
Die Zielsuche überhaupt.
Ja. Ja, freilich. Was ist es? Und gerade wenn man schon viel erreicht hat und sich denkt, super, und wie geht's jetzt weiter, ja? Also auch wir Männer, die wir dann in der Midlife-Crisis sind und uns denken, eigentlich, was habe ich jetzt noch vom Leben? Ja? Alles schon gelebt, alles schon erledigt, alles nur noch schlechter. Jetzt wäre ich nur noch kränker und warte auf den Tod. Na, das ist ja. Also das auch in dieser Midlife-Crisis noch einmal tiefer durchzustoßen zum Wesentlichen. Und wer in der Midlife-Crisis ist, den empfehle ich, Johannes Tauler zu lesen oder sich einer meiner Seminare im Internet anzuhören. Auf meiner Homepage, da geht es nämlich darum, wo ich versuche zu sagen, wenn ich in der Krise bin, ist es die Chance, dass ich endlich tiefer komme. Alles andere war Vorbereitung und jetzt kann ich endlich zum Wesentlichen durchdringen. Also die Chance, gut, wenn ihr in der Midlife-Crisis seid, die Chance, tiefer zu kommen und um zum tiefen Sinn zu kommen, um zum Wesentlichen zu kommen, um zur Erfüllung zu kommen, auch als Mann. Ja. Die Balance aus Aktivität und Passivität ist ein achter Punkt. Schaffe ich das, Arbeit und Freizeit Ausgleich zu finden? Das stärkt auch mein Selbstwert. Wenn ich immer nur hacke, total unzufrieden bin, ist das nicht förderlich für den Selbstwert. Wenn ich nur merke, ich habe zu viel Freizeit und ich komme gar nicht in sinnvolle Arbeiten, ich finde keine sinnvolle Arbeit, ich finde auch keinen Job oder so, auch nicht gut. Muss man auch wirklich schauen, was heißt das dann, wenn ich keinen Job finde. Ja? Ist was anderes dran, eine andere Arbeit, andere Tätigkeit. Wie kann ich mich am besten entspannen? Kann ich mich überhaupt entspannen? Kann ich mich am besten mit meinem Partner entspannen? Kann ich mich am besten allein entspannen? War ich schon mal einen Tag in Stille, irgendwo in einem Kloster? Kann ich mich in der Kirche setzen und einfach schweigen? Oder fange ich dann an so zum Ruckeln, weil ich innerlich so unruhig bin? Ne? Was brauche ich, um ruhig zu werden? Ne? Dann die Balance aus Veränderung und Stabilität. Wir haben zuerst gehabt Mut zur Veränderung und jetzt geht es aber auch zur Stabilität. Ich brauche auch Fixpunkte, ich brauche auch Dinge, wo ich geborgen bin, wo ich weiß, da bin ich gut zu Hause, da stehe ich fest, da bin ich stabil. Also was gibt mir ein Gefühl an Sicherheit? Gibt mir mein Partner ein tiefes Gefühl der Sicherheit? Und was gibt mir Schutz, Raum und Halt? Also wo habe ich einen Raum, wo ich geborgen bin? Wo habe ich ausreichend Schutz, wo ich mich wohlfühle? Und wo ist mein Halt? Und dann auch wieder die Balance zwischen Unabhängigkeit und Zugehörigkeit. Wenn meine Beziehung abhängig ist, dann ist das schlecht, weil dann kann ich nicht selber überleben. Wenn ich nirgends zugehörig bin, auch wenn ich nicht verheiratet bin, ist das auch nicht gut, weil dann schwebe ich im luftleeren Raum herum. Ich brauche irgendwo in der Pfarre andocken, in einem Freundeskreis andocken, beim Verein andocken. Auch ganz wichtig. Also welche zwischenmenschlichen Beziehungen sind in meinem Leben besonders wichtig? Wenn jemand die Eltern oder die Schwiegereltern pflegt bis zum Tod, sich total aufopfert und nachher sind sie dann gestorben und dann falle ich in ein Loch, weil inzwischen sind die Kinder groß, mein Mann ist weg und was mache ich jetzt? Jetzt habe ich keine Aufgabe mehr, jetzt bin ich sinnlos. stürze ich in eine Depression. Warum? Weil ich eben diese Unabhängigkeit und Zugehörigkeit nicht geschafft habe. Und wenn ich jetzt sage, ich kann nicht rund um die Uhr die Eltern pflegen, ich brauche auch was anderes, ich muss mich auch weiterbilden, ich brauche auch nachher noch einen Anschluss, ich kann mich nicht komplett aufgeben, dann merke ich, wenn ich merke, dass, wie soll das ausgehen, dann merke ich, dass ich da nicht frei bin. Ich bin da in Wirklichkeit abhängig. Ich brauche fast die Eltern, die ich pflege, für meinen Selbstwert, das ist schlecht. Und wenn ich es nicht habe, habe ich ein Schuldgefühl. Wenn ich sage, ich pflege sie nicht mehr, ich hole mir 14 Stunden Pflege oder ich gebe sie ins Pflegeheim, fühle ich mich rasend schlecht, dass ich der schlechteste Mensch auf der Welt bin. Und das ist aber nicht so, weil es geht auch darum zu sagen, ja, was ist meins? Ich kann nur bis zu einem gewissen Grad leisten. Da auch wieder die sinnvolle Selbstliebe. Hat nichts mit Egoismus zu tun, wenn ich die alten Eltern dann eben mit einer 24-Stunden-Pflege oder mit einer Caritas-Hilfe unterstützend pflege und ich auch endlich einmal eine Pause habe, ich mir auch mal gönnen kann, einmal ins Schwimmbad gehen zu dürfen oder in die Therme. Ist ja nichts Verbotenes, aber ich fühle fast, es ist verboten, es liegt die arme Mutter zu Hause und ich lasse mich das gut gehen. Ja, ist erlaubt. Unbedingt, wenn es nicht erlaubt ist, habe ich genau da ein Problem. Und schließlich, 11. Punkt, letzter Punkt, Wertschätzung selber dann auch dem anderen geben, aber auch nehmen können. Wie zeige ich den anderen Menschen Zuwendung und Wertschätzung, die adäquat ist, die passt für meinen Partner, für meine Freunde, für die Kollegen, Kinder, Nachbarn und wie kann ich auch Gutes empfangen, aber auch Gutes geben. Also wer Entscheidungen in Treue zu sich selbst trifft, sich deklariert, Position bezieht, stärkt den Charakter und die persönliche Festigkeit. Und das persönliche Ich ist im Innersten der Seele zu Hause. Das Ich ist in meiner Seele zu Hause. Der Mensch ist dazu berufen, in seinem Innersten zu leben und nur von hier aus kann er den Platz in der Welt finden, der ihm zugedacht ist. Danke, freue mich, dass ihr so lange ausgehalten habt und ja, wünsche euch ganz einen starken Selbstwert, einen gesunden Selbstwert und ich freue mich, wenn wir jetzt noch ins Gespräch kommen. Danke.